Mein Name ist Jutta Hollenbach. Seit vielen Jahren trägt meine Homepage den Namen www.mensch-sein.net. In letzter Zeit jedoch frage ich mich immer häufiger, was das in Wahrheit heißt. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Wie ist Menschsein gedacht? Vor allem von wem und ist es überhaupt gedacht? Ich öffne mich für Worte der Klärung. Worte und Klänge, vor allem die, die freiwillig auftauchen, begeistern mich. Was jedoch jetzt auf meine Frage hin auftaucht, kann ich zunächst kaum glauben, denn in mir höre ich: Menschsein ist ein klangvolles Gebet Gottes.
Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Das setzt aber schon voraus, dass man da dann glaubt, dass praktisch ein von Menschen erfundener Gott, der die Menschen erfunden hat, existiert. Oder sehe ich das falsch? Aber gerne einfach da nochmal weitermachen. Danke.
Menschsein ist ein klangvolles Gebet Gottes. Diese Worte kommen mit einem Beben. Ich spüre, wie sie sich einen Weg bahnen müssen, durch eine Menge Widerstände. Alles in mir sucht nach einem Ausweg und nach weiteren Bedeutungen. Wie könnte Menschsein noch gemeint sein? Ich werde immer unruhiger und nur wenig später baut sich eine geradezu dreiste Frage in mir auf. Was, wenn Menschsein frei von jeglicher Bedeutung ist, frei schwingend, lebendig, wie ein See, der sich in der Tiefe klärt, gleichgültig, wie es an der Oberfläche aussieht? Und als ob das nicht schon genug wäre, steht eine weitere Frage selbstbewusst auf und richtet sich direkt an mich. Was, wenn es für Frieden, den du dir so sehnlichst wünschst, Jutta, nur eines bräuchte? Bedeutungslosigkeit. Bedeutungslos nicht im Sinne von unwichtig, sondern von frei. Frei von Geschichten, von Schichten, die sich in dir aufgetürmt haben, an denen du festhalten wolltest, um aus ihnen zu lernen. Nur, was hast du wirklich aus der Geschichte gelernt? Wie du dich erneut zielsicher im Leben verläufst und in dir selbst Krieg führst? Was aber, wenn Frieden vor allem dann in dir aufatmen kann, wenn du die Ketten in die Vergangenheit löst? Ohne gleich alles zu negieren, könntest du jetzt tiefer blicken und dem Irrsinn auf den Grund gehen. Das hat getroffen. Ich spüre, wie mich die Verzweiflung über genau diesen Irrsinn gefühlt schon mein ganzes Leben begleitet. Doch jetzt höre ich dieses Wort anders, irgendwie sanfter. Es klingt danach, als ob ich einfach einem Irrtum unterlegen wäre. Über diesen Irrtum möchte ich jetzt sprechen, unverblümt, losgelöst von meiner Geschichte und doch aus ihr geboren. Ich beginne bei der Kindheit. Als Kinder haben die meisten von uns Bilder gemalt. Diese Gemälde sind meistens, spätestens ab dem Vorschulalter, klar aufgeteilt. Der Himmel klebt am oberen Rand und die Erde am unteren Rand des Papiers. In der Mitte tummeln sich Häuser, Bäume, Blumen, Zäune, Väter, Mütter und Kinder. Das Leben zwischen Himmel und Erde wirkt verheißungsvoll. Es lädt zu vielem ein, zunächst einmal dazu, eine Sprache zu lernen und mit ihr allem eine Bedeutung zu geben. Man lernt nie aus, heißt es. Und so sammeln sich im Leben eines Menschen eine Unmenge an Bedeutungen an. Gleichzeitig jedoch verlieren wir an Kraft und mitunter verlieren wir uns selbst. Je älter ein Mensch wird, umso mehr verliert er an Lebenskraft und an Begeisterung. Normal, denken wir. Es gibt Ausnahmen, aber zum größten Teil kennen wir es nicht anders. So ist es eben, das Leben, sagt man, und findet sich damit ab. Menschsein ist ein klangvolles Gebet Gottes. Diese Worte schwingen in mir nach. Immer noch wecken sie Widerstände.
Zu Recht.
Zugleich aber auch eine leise Ahnung, dass die Kraft des Lebens und die Begeisterung für das Leben letztlich nicht versiegen können. Ein Bild taucht auf. Das Bild einer Quelle, die aus sich selbst schöpft, sich schwingend ergießt und in die Stille eingeht. Alles gleichzeitig, bedeutungslos. Keine Unterbrechung, keine Trennung.
Entschuldigung, ich schon wieder. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Das Bild geht bei mir überhaupt nicht auf. Das ist ein bisschen zu viel Information auf einmal. Einfach nochmal ab. Ein Bild taucht auf.
Das Bild einer Quelle, die aus sich selbst schöpft, sich schwingend ergießt und in die Stille eingeht. Alles gleichzeitig, bedeutungslos. Keine Unterbrechung, keine Trennung.
Ah ja, klingt spannend. Einfach hier weitermachen, danke.
Im Geiste kehre ich zurück zu den Bildern aus Kindertagen, auf denen Himmel und Erde getrennt erscheinen. Ist es womöglich genau diese Trennung, die so viel Kraft kostet und Begeisterung einbremst? Das Himmelreich ist dort, das Leben auf der Erde ist hier und in den Himmel kommt der Mensch ohnehin nur dann, wenn er dafür qualifiziert ist. Klingt plausibel, immerhin scheint er weit weg zu sein, der Himmel. Klar, dass man da eine gewisse Kompetenz braucht. Und auch wenn geschrieben steht, dass das Himmelreich nahe ist, so ist die Bedeutung dieser Worte sehr unterschiedlich ausgelegt worden. Diese Deutungen haben das Menschsein maßgeblich beeinflusst. Schuld und Sünde, Buße und Beichte wiegen schwer. Sie haben das Bild von Gott geprägt und sind als Prägung ins kollektive Bewusstsein eingegangen.
Nur ganz kurz, Sie reden jetzt aber schon von dem rein christlichen Teil der Menschheit. Das ist ja auch nur sozusagen ein Teil des Ganzen. Okay, einfach weiter, danke.
Ist der Widerstand, den ich gespürt habe, also ein Nachhall dieser kollektiven Prägung? Der Nachhall eines Bruches, der Himmel und Erde voneinander trennt? Ein Bruch, der tief sitzt und so schmerzhaft ist, dass es häufig nur einen Weg gibt, den Ausweg. Den Weg nach außen, in die Ablenkung durch Erfolg, Ansehen durch Vergnügen oder unzählige Optimierungsversuche, durch Konsum. Doch auch das Leben im Außen ist brüchig. Kontinentalplatten brechen, Kriege brechen aus, Familien zerbrechen, Häuser werden aufgebrochen, Herzen gebrochen. All diese Brüche treffen das Menschsein hart. Vielleicht, weil sie auf den einen, den entscheidenden Bruch aufmerksam machen. In Japan wird der Bruch einer Tasse mit Goldlack geehrt. Brüche sind kostbar, sagt man dort. Sie lassen das Licht durchscheinen, das hinter der Kulisse allzu starrer Strukturen lebendig und allgegenwärtig ist. So besehen könnten Brüche zu Momenten werden, in denen wir tiefer blicken, nach innen lauschen und den Dingen auf den Grund gehen. Keine Zeit, der Innenwelt Beachtung zu schenken, undenkbar tief zu tauchen, so fest der Glaube, dass dort ohnehin nichts anderes lauert als die Erinnerung an Schuld, Scham und Schande, zu klaffend die Wunden, die wir uns und anderen zugefügt haben, zu wenig Zeit für Vergebung. Natürlich wähle ich bewusst diese bedeutungsschwanger aufgeladenen Worte, mit denen bis heute so viel kollektives Leid verbunden ist.
Ja, und zwar durch die Religion hauptsächlich. Danke, einfach weiter.
Ohne Vertrauen in den Schöpfer allen Seins bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst zumindest zum Schöpfer des Menschseins zu werden. Da ist es naheliegend, dass der Mensch über Fortschritt autonom werden will, dass er alles selbst schaffen will und sich den Himmel auf Erden manifestiert, dass er mit Ideen, Plänen und Erfahrungen nur so zu brillieren versucht und doch Fehler macht. Ich ahne, Menschsein kommt nicht umhin zu irren, zu fehlen, solange es an Vertrauen fehlt. Vertrauen, dass das Leben uns Menschen wohlgesonnen ist, trotz all der vermeintlichen Sünden. Vertrauen, dass Vergebung nicht von oben oder von außen kommt, sondern von tief innen, indem unzählige Altlasten und Geschichten von ihrer Bedeutung befreit werden und damit all die Energien, die an ihnen haften.
Ui, damit können Sie aber anecken mit der christlichen Lehre sozusagen. Ja, gerne weiter.
Bleiben diese Energien jedoch gebunden, schwingt das Leben weniger intensiv und bleibt allenfalls lauwarm. Die Erfüllung fehlt, doch unerfüllt wird Menschsein zu einer einzigen Suche. In dieser Suche gefangen, fangen wir an, um etwas zu ringen, ohne zu wissen, um was. Wir ringen rücksichtslos um Rücksicht, übergehen uns, Gott und die Welt. Wir verhalten uns befremdlich und werden selbst zu Fremden, zu Gegnern, bestehen auf Autonomie und betonen immer wieder aufs Neue, dass alles gut ist. Alles gut, Alles gut. Ja, wirklich? Vielleicht in einer Art Halbherzigkeit, in einer Art Scheinwelt, im lauwarmen Wasser der Komfortzone, ja, vielleicht. Sei dir gewiss, ich spreche darüber nicht, weil ich es im Außen kritisiere, sondern weil ich es im Innen kenne und weil es als Prozess ins Bewusstsein drängt. Und nun wage ich mit dir den Sprung ins Ungewisse und greife auf, was sich bereits zu Beginn als Frage regelrecht aufgedrängt hat. Was, wenn Menschsein und auch Gott, sein Wort und die gesamte Schöpfung bedeutungslos ist? Eine reine Schwingung, absolut und frei. Eine aus der großen Stille schöpfende Lebendigkeit, einleuchtend und im Einklang. In vollkommener Einheit, keine Trennung, kein Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Klingt gut, aber...
Ja, ist eine gewagte Theorie, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, bitte.
Was bedeutet das nun für den Alltag, fragst du dich womöglich. Ja, und ich mich auch, immer wieder aufs Neue. Was ich jetzt mit dir teile, ist das vorläufige Ergebnis von Eingebungen nach vielen Momenten des Scheiterns. Ich fange mit einer Übersetzung an. In die Alltagssprache übersetzt ist das Göttliche in meinem Empfinden eine kreative Kraft, die mich dabei unterstützt, das Leben zu meistern. Kreativität bedeutet für mich nicht, dass ich kreativ bin. Kreativität ist allgegenwärtig. Sie umgibt und durchdringt mich, den gesamten Planeten des Universums. Sie ist gegeben. Ich stelle sie mir als einen fein schwingenden Webstoff vor, aus dem sich Leben gebiert, sich transformiert und wieder ausschwingt. Kreativität dient dem Leben, nicht dem Erhalt von Leben, sondern dem Werden, Sein und Vergehen. Wenn ich diese fein schwingende Kraft unterdrücke, baut sich Druck auf, der sich gegen das Leben selbst richtet. Wenn ich Kreativität brach liegen lasse, weil ich meine, ich bräuchte dafür eine Ausbildung, so drifte ich in die Konventionalität ab und laufe einfach nur noch mit. Übe ich mich darin, die mir anvertraute Schöpferkraft nach meinem Willen zu benutzen, so geht sie seltsame Wege. Was bleibt da noch? Ich könnte sie genießen, ihr folgen, mich auf ihre schwingende Dynamik einlassen und mich dadurch aus dem eigenwilligen Korsett von Autonomie herauslösen lassen. Mit ihrer feinschwingenden Kraft vermag kreative Schöpferkraft, gebundenes Menschsein zu erlösen, Schicht für Schicht abzutragen, vergleichbar mit Wasser, das ganze Felsen auswäscht.
Naja, in Jahrtausenden, die Zeit muss man erstmal haben. Aber bitte weiter.
Dabei ist es für sie nicht von Belang, ob es sich um promovierte Überzeugungen, kollektive Glaubenssätze oder individuelle Gewohnheitsmuster handelt. Für Kreativität zählt das Jetzt.
Sie meinen Kreativität, gell? Ja, bitte weiter.
Vergangenes, Erprobtes und Bewährtes hat für sie keine Bedeutung. Sie folgt einzig und allein ihrem schwingenden Wesen, geboren aus der Eins, aus der Einheit, die keine Zwei, keinen Zweifel kennt. Für mich als Mensch jedoch haben Dinge, an die ich mich halten kann, sehr wohl eine Bedeutung. Wie kommt das, frage ich mich. Welche Instanz schafft Bedeutungen? Mein kleiner Zeh ist es nicht. Wenn ich mich allerdings einmal genau in meinem Verstandesbewusstsein umsehe, werde ich schnell fündig. Wenn ich mich auch noch überwiegend dort aufhalte, so halte ich mich nicht nur auf, sondern auch noch fest an Analysen, Unterscheidungen und Bewertungen. Nicht, dass all das keine Berechtigung hätte, nein. Über den Verstand bekomme ich eine Einschätzung und kann das Leben in all seinen Facetten erforschen. Der Verstand schenkt mir Orientierung. Mich jedoch ausschließlich an ihm zu orientieren, heißt, mich an Trennung zu orientieren. Durch die Augen des Verstandes sehe ich die Dinge unweigerlich getrennt voneinander. So kommt es, dass ich aus mir heraus auf etwas im Außen deute und ihm eine Bedeutung gebe. Das ist dieses, das ist jenes. Ich deute auf beides und verhänge über dies auch noch Urteile. Das ist gut, das ist schlecht. Mit jedem Urteil, das ich verhänge, verhänge ich jedoch auch einen Teil meiner Energie. Da dieser Teil naturgemäß wieder zu mir zurückkehren möchte, entsteht ein stetig wachsendes magnetisches Spannungsfeld.
Entschuldigung, also Magnetismus ist ja eine feste physikalische Größe, die man berechnen kann. Die, glaube ich, hat jetzt sehr wenig zu tun mit irgendwelchen Gedanken, die vielleicht zu einem zurückkehren möchten. Wie meinen Sie das genau?
Ein Abstoßen und Ziehen, ein Beziehen.
Ah, übertragen gemeint. Okay, da kann ich folgen. Danke. Bitte weiter.
Aus Bedeutungen werden Beurteilungen und daraus Beziehungen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ziehen kostet Kraft. Spätestens beim Miteinander tanzen wird es offensichtlich, wer führt hier wen. Wer setzt sich durch, ich oder du? Kein Ich und du. Der Tanz ist zum Kampf geworden, in dem beide Parteien immer unbeweglicher werden. Ohne und jedoch regiert die Isolation. Anstatt Verbundenheit zu feiern, fokussiere ich Trennung. Trennung erzeugt Angst und die öffnet Tür und Tor für Manipulation. In mir verloren verliere ich den Kontakt zum schwingenden Wesen von freier Entfaltung und Kreativität. Anstattdessen haben jetzt auch noch Energien von Scham, Schuld und Verzweiflung die Chance, mich gefangen zu nehmen, mir die Kehle zuzuschnüren. Genau dort jedoch, in der Kehle, könnte sich alles entscheiden, denn hier sitzt ein Instrument, das schwingend Trennung überwindet, die menschliche Stimme. Ohne Kloß im Hals wird sie zur vibrierenden Klangbrücke, die Kopf und Körper miteinander tanzen lässt. Der Klang einer jeden Stimme übermittelt eben nicht nur Worte, er aktiviert auch Gefühle und hat Auswirkungen auf das gesamte Energiesystem. Dieser Klang berührt, bewegt, durchschwingt den gesamten Körper. Den Körper als schwingenden Organismus und Menschsein als klingendes Bewusstsein zu begreifen, hat mich mit etwas in Berührung gebracht, was ich heute Schwingungsbewusstsein nenne. Indem ich mich auf Schwingung einlasse, lasse ich mich auf mich ein, höre mich und höre auf, nach außen zu deuten. Das geht eh nicht, ohne dass mein Zeigefinger mitschwingt. Das Leben aus der Sicht von Schwingung zu betrachten, rückt das Und in den Mittelpunkt. Oben und unten, Himmel und Erde. Hier löst sich die Trennung auf, hier wird der Bruch vergoldet. Schwingungsbewusstsein erinnert daran, dass auch der Verstand eine Brücke zwischen Kopf und Körper darstellt. Er sitzt nicht nur im Kopf. Über die Wirbelsäule ist er vertikal ausgerichtet und lädt dazu ein, das Leben mit Haut und Haaren wahrzunehmen, es im besten Fall zu genießen in Raum und Zeit, nicht aber sich darin zu verlieren.
Kurzer Einspruch, also dass die Wirbelsäule eine Verlängerung des Verstandes sei, das wage ich doch anzuzweifeln, nachdem das Rückenmark eher für Reflexe zuständig ist und wir schon oben mit dem Hirn denken, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass hier einige nur mit dem Rückenmark denken. Gerne weiter.
Das Leben verinnerlichen, ja. Sich im Leben verausgaben, nein. Nicht das Leben erschöpft das Menschsein, nein. Das Menschsein erschöpft sich mit Wollen, Wünschen und Wissen, mit der eigenen Schöpfung. Tanzen Schwingungs- und Verstandesbewusstsein miteinander gelingt ein Und. Denken und spüren. Verstehen und begreifen. So weiß ich, was für mich stimmt und was nicht. Ich bemerke, wenn ich aus dem Takt gerate oder von meinem natürlichen Rhythmus abweiche. Kurzum, wenn ich nicht im Einklang mit dem Leben bin. Ich spüre es am eigenen Leib und setze naturgemäß alles daran, wieder in Kontakt zu kommen mit mir, mit dem Umfeld, dem Leben an sich, mit der Schöpfung. Tiere leben es vor, genauso alle Organismen, die mit ihrer Natur verbunden sind, mit ihrer Schwingungsnatur. Lass mich nun noch ein wenig tiefer auf die menschliche Stimme eingehen. In meinem Erleben ist sie zugleich Schwingungsquelle als auch Schwingungsinstrument. Im Alltag dient sie meist als Informationsübermittlerin. Oder aber sie wird abgegeben. Bei Wahlen zum Beispiel, wo sie in einer Urne landet.
Naja, Moment mal, bei der Wahl gibt man eine Meinung ab und nicht seine Stimme, auch wenn es so heißt. Wollte ich nur gesagt haben, bitte weiter.
Aber auch ansonsten verstummt sie allzu oft oder richtet sich gegen andere, was immer auch damit einhergeht, dass sie sich gegen ihre eigene Bestimmung richtet. Übrigens, hast du dich einmal gefragt, warum es so vielen Menschen schwerfällt, vor anderen zu singen, zu tönen oder mit klaren Worten für sich ein- und aufzustehen, nicht gegen andere, sondern für sich selbst, für das, was ihnen am Herzen liegt? In der Scheu, die eigene Stimme vor anderen zu entfalten, schwingt in meinem Empfinden jene Scham- und Schuldenergie mit, die seit Urzeiten von Generation zu Generation überliefert ist. Es geht nicht bloß darum, dass wir nicht vor anderen singen wollen, nein, es geht tiefer, viel tiefer. Die eigene Stimme zu entfalten hat beinahe etwas Unverschämtes. Unverschämt, diesem Wort haben wir die Bedeutung von dreist bzw. respektlos gegeben. Wortwörtlich heißt es aber, ohne Scham sein. Ja, die Stimme zu entfalten vermag Scham zu überwinden. Spätestens jetzt könnte klar werden, dass die menschliche Stimme eine transformierende Wirkung hat. Sie ist ein Gottesgeschenk.
Ja, sie ist ein Geschenk. Auf die Reduzierung auf Gott würde ich gerne verzichten wollen. Okay, gerne weiter.
Sie ist der Urklang des Lebens, in dem das Gebet Gottes in uns lebendig wird. Der Kraft der Stimme zu trauen, erlöst von Irrsinn und schält uns geduldig aus der irrigen Annahme, dass ein Mensch allein nichts bewirken kann.
Da bin ich 100% dabei. Danke. Weiter bitte.
Mit unserer Stimme tragen wir Menschen die Kraft der Schwingung in uns, mit der Trennung überwunden und Leid in Lebendigkeit transformiert werden kann. Mein Name ist Jutta Hollenbach. Mehr von Bedeutung habe ich gerade nicht zu sagen, also lasse ich jetzt noch meine Stimme sprechen.
Das war sehr schön, das lassen wir so. Vielen Dank.